Ich werde ganz profan anfangen. Das war vor Jahren, da haben wir ein Jesu-Liebe-Fest gefeiert und zwei Tage vorher kam eine meiner Schwestern zu mir und sagt, denk, ich bin da raus auf die Straße, wo die Müllcontainer sind und habe eine Blume gefunden, das musst du mal dir angucken. Das hat so der Wind da herumgeweht und sie hat es gerade gefunden, das kam mir in die Hand. Und das hat wiederum mich und meine Schwestern sehr bewegt. Denn hier beschreibt jemand, der Jesus nicht kennt, wer Jesus ist. Nur in der Wunschform. Also, das ist alles hier beschrieben. Ich lese jetzt vor, was da draufsteht. Einmal werde ich unter den vielen einen Freund finden, der bei mir bleibt, der auf mich wartet, wenn ich fortgehe, der noch da ist, wenn ich zurückkomme. Er hat Zeit für mich, wenn ich ihn brauche. Er hört zu, unabgelenkt. Er ist mir zugewandt in Distanz und Liebe. Er hat Vertrauen zu mir. Er erwartet Gutes und lässt sich nicht beirren durch mein Versagen. Er gibt mir Spielraum und Freiheit zu sein, der ich bin. Er knüpft seine Freundschaft nicht an Bedingungen. Er ist wahrhaftig und täuscht mich nicht. Er sagt mir meine Fehler und Schwächen zur richtigen Zeit, behutsam und hilfreich. Er wird mir verzeihen. Er hat Sorge und Angst um mich, wenn ich verzweifelt bin und nicht den richtigen Weg gehe. Er behält die Hoffnung, auch wenn ich sie aufgebe. Und dann steht ringsherum, wenn ein anderer solchen Freund sucht, dann will ich ihm dieser Freund sein. Einzigartig ausgedrückt, nur eine komplette Illusion, denn es gibt keinen Mensch, der das sein kann. Das ist nur Jesus. Und um diesen einzigartigen Freund geht es uns heute. Offenbarung 19 dazu. Also, da sind von den großen Wassern und dem Donner und stark wurde das ausgedrückt und sie sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Man könnte jetzt sehr viel auslegen. Ich muss mich leider in dieser Stunde sehr beschränken auf das, was mir das Wichtigste ist. Aber das, was hier jetzt anklingt, ist das große Ziel für die Gemeinde Jesu. Das ist das letzte Hochziel der ganzen Heilsgeschichte, auf die alles hinausläuft. Und wir wissen, wenn es hier um Hochzeit geht, hier haben ja nun viele geheiratet und ist eine helle Freude, die Kinder zu sehen und alles, was drumherum ist. Also Hochzeit weiß jeder, die Vorbereitung für eine Hochzeit geht über das Normale hinaus. Da ist mit diesem Normalverbraucherleben Schluss. Da wird vorbereitet, wenn es eine richtige, schöne Hochzeit ist. Das wird etwas, wo man bis in Kleinigkeiten, bis ins Tischdecken, bis in alles hinein, alles tut, damit es ganz, ganz wunderschön wird. und jetzt übertragen, wenn Jesus wiederkommt, ist für uns eine Vorbereitungszeit angebrochen, die alles Bisherige übersteigen muss. Und das ist das, was mich jetzt nicht mehr loslässt, dass wir in dieser heilsgeschichtlichen Stunde leben. Und das müssen wir mal sagen, das ist uns eine solche Freude, denn also jedenfalls als ich eintrat als Schwester, da war das mit Braut und Hochzeit absolut ungewöhnlich, überhaupt einen Ton von so etwas zu hören. Und für uns war immer Mutter Basilea die einzige, natürlich Spurgeon konnte man auch schon was über das Hohelied lesen, aber der war Klassiker. Also Mutter Basilea war für uns die einzige, die so konkret vom Brautsein sprach und von Hochzeit. Und darum dieses Buch Alles für einen. Also es hat uns elektrisiert. Aber dieses Brautthema ist so ungewöhnlich, dass ich weiß, dass ich mich kaum je herangewagt habe, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Thema, weil es nicht verstanden wird. Und dass ich es nun so stark aufgreife, das ist, weil der Herr das jetzt in letzter Zeit so stark aufgegriffen hat und ich richtig spüre, ich werde gedrängt in diese Richtung, jetzt viel mehr zu sagen, als ich jemals früher gewagt hätte, etwas zu sagen. Jetzt bringe ich gleich eine Frage. Und zwar tue ich Jeremia 2, Vers 32 aufschlagen dazu. Da heißt es, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder einen Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Hier wird es als selbstverständlich vorausgesetzt, dass eine Braut, eine Jungfrau nie und nimmer ihren Schleier und ihren Schmuck vergisst. Und wenn wir in 1. Mose 24 nachlesen, da wird ja die Rebekka geworben. Und als sie Isaak von Ferne sieht, und sie hat ihn ja noch gar nicht gesehen, ahnt sie, dass das der zukünftige Mann ist. Und der Knecht auf ihre Frage hin sagt, ja, das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Nun kann man sagen, das ist eine kulturelle Frage, das ist ja so, wie es damals in Israel war. Und doch würde ich sagen, nein, da ist eine tiefe Wahrheit zum Ausdruck gebracht, dass nämlich zu einer Braut der Schleier gehört. Und nun sind wir in einer Zeit angelangt, heilsgeschichtlich, die ganz und gar auf diese Hochzeit des Lammes, auf die Brautbereitung zuläuft. Und ausgerechnet in unserer Zeit heute ist der Begriff Braut völlig verloren gegangen. Und das, was früher damit beinhaltet wurde, an innerer und äußerer Schönheit und Keuschheit, ist kaputt getreten worden. Und ich weiß, was ich sage, weil, wie gesagt, meine jungen Jahre in den 68er Revolutionsjahren stattgefunden haben. Und von da ab ging es ja massiv in diese Richtung, so dass wir wirklich eigentlich schmerzlichst erkennen müssen, da ist etwas kaputt, da ist etwas verloren gegangen. Und das ist nun der Ruf in dieser Stunde, dass wir es wiedergewinnen. Ich habe hier Überschrift geschrieben, was heute normal ist, und zwar vollkommen normal. Und bei uns damals hat es auch schon Minimone gegeben. Und ich weiß, was mich das gekostet hat, mein Lieblingskleid länger zu machen. Den Kampf werde ich nie vergessen. Also nur, dass Sie nicht denken, hier, die hat gut reden mit ihrer schönen Tracht und so weiter. Eins weiß ich, es ist was verloren gegangen und wir müssen auf diesem Ohr überhaupt wieder hörend und mit den Augen wieder sehend werden. Und das will der Heilige Geist schenken. Und es geht natürlich, Modeprage ist zweitrangig und doch hängt immer Äußeres und Inneres irgendwo zusammen. Und ich habe hier jetzt also für meine techniklosen Verhältnisse einen genialen Gedanken gehabt. Ich habe nämlich vorweg gesagt, also ich möchte, drei Bilder sind es glaube ich nur, hier an die Wand geworfen haben. Und zwar, um an denen etwas aufleuchten zu lassen, äußerlich und innerlich, was dieses Brautsein beinhaltet. Man muss es raten. Also man kann es ahnen. Das ist ein liebenswertes, verliebtes Paar, kurz vor ihrer Hochzeit, ja. Das ist die Mette Marit, Kronprinzessin, also Schwester Letizia kann dann jedem noch Auskunft geben, denn ich habe diese glückliche Bekanntschaft auch nur über sie gemacht, sonst hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Aber diese Verlobung und Hochzeit hat Aufsehen erregt. Das ging durch alle Medien. Und zwar, die Mette Marit hat eine ganz traurige Vergangenheit.
Ich muss sagen, der Kronprinz Hogan ist der König.
Bitte?
Der Kronprinz ist das König.
Also ganz so, wie wir es uns denken können, nicht? Der Bräutigam ist königlich vom Geblüt und sie ist bürgerlich, aber nicht nur bürgerlich, sondern hat eine ganz, ganz notvolle Vergangenheit hinter sich. Sie hat auch einen Sohn in die Ehe gebracht und man war eigentlich ganz Norwegen an diesem Punkt sozusagen sie abzuschießen, ne? Schon wegen dieser Vergangenheit. Und was sich nun ereignet hat, ist alles nur ein Spiegel, ein Ahnen für was Göttliches, nämlich diese Mette Marit hat eine so tiefe Reue gehabt über alles, was sie vorweg gelebt hat. Und sie hat auch gesagt, ich habe alle Grenzen überschritten und es tut mir von Herzen leid. Also darum heißt es hier tränenreiche Beichte, kurz vor der Hochzeit. Sie musste sich dem Pressekonferenz natürlich stellen und all die Journalisten. Man kann sich vorstellen, was das für ein Moment war, in dieser Weise an die Öffentlichkeit zu treten. Und das, was uns nun bewegt hat, ist jetzt also das nächste Bild. Erstmal diese schonungslose Bekenntnis, das ging durchs Darmstädter Echo. Also ist nicht ein Spezialblatt, sondern Käseblatt von zu Hause. Und das, diese tränenreiche Beichte hat ganz Norwegen herumgerissen. Alles ein Gleichnis. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist alles ein Gleichnis. So wird man eine königliche Braut auf diesem Wege. Und jetzt das nächste, das ist nämlich ihre Hochzeit. Und da kommt einem etwas entgegen von bräutlicher Schönheit. Man hält doch nicht für möglich, dass sie einen solchen Hintergrund hat, mit bis hin zu Drogen und allem, was dazugehört. Schöne Braut. Man spürt, es geht von innen ins Äußere. Und auch diese, einfach diese Schlichtheit, also ich war begeistert, als Schwester Letizia mir dieses Bild anbracht und sagte, das brauche ich unbedingt in meiner Ablage und so weiter. Und jetzt, das sieht man nun kaum mehr, aber das ist nun jetzt ein neuestes Foto mit ihren jetzt insgesamt 3, also jetzt 2 Kindern. Und sie sieht, das noch nicht. Da unten ist sie. Man ahnt es nur. Aber auf jeden Fall, dieselbe Schönheit geht aus, nur nach einigen Ehejahren. Und das ist ungewöhnlich. Denn dass, sag mal, so eine Hochzeit dann noch schön aussieht, das ist alles irgendwo erklärlich. Aber dass es dann nach ein paar Jahren auch noch so aussieht, ist was anderes. Also das ist jetzt rein weltlich als Beispiel gebraucht. Das nächste Bild habe ich gebeten, das sind meine Eltern. Und zwar, also vorweg, ich habe meinen Vater nicht erlebt, der ist 3 Wochen vor meiner Geburt in Russland gefallen. Aber ich habe mir immer erzählen lassen von denen, die es miterlebt haben, die schönste Hochzeit war die Hochzeit deiner Eltern. Das glücklichste Brautpaar, was wir je erlebt haben, waren deine Eltern. Die haben über 3 Jahre sogar aufeinander gewartet. Und in dieser Zeit ist die Liebe immer größer geworden. Und hier ist für mich einfach auch das, wie Braut, so bin ich auch als Kind aufgewachsen, so habe ich mir immer eine Braut vorgestellt wie meine Mutter. Sicher, so könnte man jetzt nicht mehr herumlaufen. Aber es zeigt etwas, was Brautsein ist. Eine verhüllte Schönheit. Und meine Mutter hat noch einen 3 Meter langen Brautschleier gehabt. Und wir haben nun extra, das ist von Darmstadt mitgebracht, dieser Schleier und die Rosen dazu, nur um so ein Ahnen zu vermitteln von dem, was bräutliche Schönheit ist. Und wohlgemerkt bitte, keiner möge sich jetzt hier irgendwo an einer Stelle anklagen. Darum geht es nicht. Wir wollen nur anders begreifen, dass uns was verloren gegangen ist und dass der Herr uns etwas wieder schenken will. Damit können wir jetzt Schluss machen. Aber vielleicht nochmal auch zu meiner Mutter. Ein Jahr vor der Hochzeit ist sie beim Autounfall verunglückt, schwer verunglückt. Ihr Bruder ist dabei ums Leben gekommen. Sie selber war so zugerichtet, dass man sie gar nicht vom Unfallort weggeholt hat, weil man dachte, es hat doch keinen Sinn. Sie hatte eine entsetzliche Kopfverletzung und war bewusstlos und im Krankenhaus, das hat sie dann immer wieder auch erzählt, als sie aus der Bewusstlosigkeit aufwachte, und das hat sie als erstes, als sie realisierte, wie sie aussah, einen Kommentar gehabt. Mein Bräutigam nimmt mich trotzdem. Das ist bräutliche Liebe. Die ist gewiss, dass der Bräutigam liebt. Von Anfang bis ans Ende. So ist Jesus. Jetzt kommen wir da aufhören. Ja. Also, Marcel Rebjai ist ja hier auch bekannt, ne? Als der bei uns gesprochen hat, hat er uns nochmal persönlich zugerufen aus dem Hohenlied. Ich gehöre meinem Geliebten. Das ist unsere heiligste Berufung. Und nicht nur hier wir als Schwestern, sondern hier jeder, der sitzt. Hier ist eine Gemeinde, die Zukunftsmodell ist. Und darum sollte jeder das in sich als glückseligstes Geheimnis tragen. Ich gehöre meinem Geliebten. Und ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel, Fürstentümer und Gewaltigen, nichts mich trennen kann von dieser Liebe. Und nun, wie sieht dieser Weg aus, wenn man diesem Geliebten ganz gehört? Jeder hier vermute ich, hat mal eine Zeit der Verliebtheit erlebt. Und da ist man immerfort drauf aus, den Blick zu begegnen, den man liebt. Man sucht sein Angesicht, man sucht seinen Blick. Und das ist ja genau das, was der Herr tun will. Er will uns mit seinen Augen leiten. Aber wenn man in diese Augen nicht verliebt ist, dann wird man sich auch nicht von ihnen leiten lassen. Und darum muss das unser Teil werden. Immer sein Angesicht suchen, innerlich sein Wohlgefallen und nicht immerfort nach rechts und links schielen, was denken die anderen. Das ist die größte Gefangenheit meines Lebens, würde ich sagen. Und der stärkste Eindruck, als ich zum ersten Mal noch als Studentin da in unsere Schwesternschaft kam, das war eben auch die 68er, und da gab es Studentenkonferenzen, darüber könnte man unglaubliche Dinge erzählen. Und da weiß ich nur, ich erlebte da die Schwestern und dachte, das ist doch wohl nicht möglich. Die genieren sich hier gar nicht vor den vielen kritischen Studenten. Und ich kannte da die Leute um mich rum und wusste, was für Typen das waren. Und dann hatte man den Eindruck, das interessiert die gar nicht. Die sehen niemanden als Jesus allein. Und von dieser Stunde an habe ich das als Sehnsucht. O Herr Jesus, befreie mich von diesem nach rechts und links schielen und immer denken, was denkt der jetzt, was denkt die jetzt über mich und wenn ich mich so verhalte oder so verhalte. Man ist ja so gefangen in diesem Menschen zu gefallen Leben und merkt das Gefängnis meistens gar nicht. Aber das, muss ich sagen, hat mir unauslöschlich dieser Anfang eingeprägt. O Jesus, ich will lernen, nur für dich allein zu leben und nicht immer zu reflektieren über die anderen. Ich kann nicht sagen, ich bin hier ein Überwinder, aber eins weiß ich auch, dass der Herr ganz viel an dieser Stelle gelöst hat. Das, was die große Not ist, insgesamt, ist, dass wir verstärkt, immer noch verstärkter, gepolt sind auf Bedürfnisbefriedigung. Und das weiß man schon, das ganze Konsumverhalten, wenn man im Supermarkt, man guckt, ne, man hat eine Auswahl, man weiß gar nicht, wo man hinlangen soll. Zum Glück habe ich diese Gefährdung fast nie. Aber jeder normale Mensch erlebt das ja. Und dann man greift dahin, was man haben möchte. Ganz einfach. Und in unseren Beziehungen geht's ganz genau in dieselbe Richtung. Man lacht sich einen an und zieht den an Land für seine eigenen Bedürfnisse. So sind wir heute gepolt. Und darum muss eine tiefgreifende, man kann sagen, Gegenrevolution erfolgen, im Blick auf die Bereitung der Braut, weil der Bräutigam naht. Er will uns herausreißen aus dieser Bedürfnisbefriedigungsgefängnis, kann man sagen. Und auch, das ist auch mir immer wieder aufgefallen, wir sind ja von Medien beeinflusst und durchseucht, ob wir wollen oder nicht. Jede Tagesschau, jede Werbung, wo man hinguckt, da ist alles, wir werden behämmert mit Einflüssen. Und damit auch gepolt auf eine ganz bestimmte Lautstärke. Und die zarteren Klänge können wir gar nicht mehr wahrnehmen, sondern immer nur auf eine bestimmte Stärke. Und das ist auch höchst gefährlich. Und ich freue mich immer, wenn eben der Lobpreis von der Stärke in das Hörende leise geht und dann wieder Umgekehrt, so wie wir es hier auch erleben, das ist immer ein gutes Zeichen. Man muss beides wahrnehmen. Und wir merken ja sehr oft, dass wenn es ganz still wird, ist der Herr ganz besonders nahe. Auch wenn die Freude einen ganz starken Ausdruck finden muss. Aber die Nähe des Herrn spürt man ja sehr oft in dieser Stille. Gehört alles zur Braut. Am liebsten würde ich jetzt noch mehr auf Hesekiel 16 eingehen, aber das geht nicht, das ist ein Thema für sich. Aber wer sich für das Thema interessiert, da wird es am Beispiel Israels das Herzeleid Gottes, weil er ja sein Volk sich als Eheweib erwählt hat. Also alles, was wir an Klängen aufgreifen, ist alles vorgegeben in seiner Beziehung zu seinem Volk. Und dann dieses große Leid, ich sag's nur mal in meinen Worten, beschrieben als ein Findelkind, das weggeworfen wird, in seinem Blute liegt und dann kommt er vorüber und dann erbarmt er sich. Und dann kommt die Zeit zum Werben und was tut der Bräutigam? Er breitet einen Mantel aus. Und das ist wiederum so, so ist unser Herr. Er tut niemals irgendwo überfallen oder mit Stärke und so, dass man sich nicht wehren kann, sondern immer eine ganz zarte, starke, beschützende Liebe. So ist unser Herr. Und das, worauf ich jetzt mehr noch hinauskommen will, ist das, worauf der Herr am meisten Wert legt, in 1. Petrus 3, Moment. Da geht es um den oder nein, vielleicht. Ach, Verzeihung. Ich habe zu viele Zettel. Ich zitiere es nur jetzt auswendig. Es geht um den verborgenen Menschen, der in Jesus hinein gestorben ist. Es geht immer wieder um diesen innersten verborgenen Menschen des Herzens. Nicht den äußeren, der einen großartigen Eindruck hinterlässt, sondern nur um das Allerinnerste, um das Verborgene. Und wenn man Jesus selber hört, auch in der Bergpredigt, dann wissen wir, dass er darauf ein Hauptaugenmerk hatte, immer die verborgenen Almosen. Die Pharisäer waren von ihm aus dieser einzigen Grunde für ihn ein großer Schmerz, weil sie alles machten, nach außen fromm zu sein, nach außen ein gutes Image zu pflegen. Das sind hier die ganz besonderen geistlich bevollmächtigten Leiter und ich weiß nicht was. Jeder kennt diese Spur. Man möchte doch was sein. Wenn nicht im weltlichen Bereich, dann im geistlichen Bereich. Man überträgt das immer sehr schnell. Und der Herr betont immer nur, sie tun das, um gesehen zu werden von den Leuten. Und an dieser Stelle lässt sich Gott nicht drauf ein. Bei ihm ist genau umgekehrt. Euer Vater, der ins Verborgene sieht. Und nur was im Verborgenen gelebt wird, das ist echt. Und alles andere fällt durch die Maschen. Und die wahre Braut lebt hinter dem Schleier. Die wahre Braut ist nicht die, to expose ist für mich der richtige Ausdruck, tut sich nicht hervor mit ihren besonderen ja, Reizen, Attraktivitäten und Begabungen. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Es geht nur um die Art und Weise. dass man dafür lebt, dass andere einen sehen. Das ist es, darum geht's. Und nun kommen wir zum Hohenlied. Das Hohelied ist ja nun in vielerlei Weise zu interpretieren. Das hat, wie alle Worte Gottes, hat das mehrere Bedeutungsebenen. Und ich gehe nur auf diese allertiefste und innerste ein, denn es ist für uns immer ein einzigartiges Buch der Bibel, wo beschrieben wird, wie der Bräutigam Jesus seine Braut erzieht zur letzten Vereinigung mit ihm. Und das, was jetzt hier für mich, schon Jahre vorher habe ich immer gedacht, merkwürdig, warum sagt Jesus dann, also der Bräutigam hier im Hohenlied, ab einem bestimmten Kapitel, das fängt an in Hohenlied 4, da sagt er, da geht es nicht mehr um die Freundin, sondern Hohenlied 4, Vers 9, da heißt es auf einmal, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut. Da nennt er sie Schwester und Braut. Und ich habe immer gedacht, naja, das freut einen, wenn er Schwester sagt, wir sind ja Schwestern. Aber hier geht es um noch was ganz anderes. Und zwar, wenn man in Matthäus 12 nachliest, Matthäus 12, 50, da geht es um die wahren Verwandten Jesu. Da will ja seine Familie ihn sehen. Und dann streckt Jesus die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus weitet seine Familienbeziehung aus, natürlich über die natürlichen, weit hinaus und sagt aber, wir kommen in der Beziehung zu ihm in ein so enges, verlässliches Verhältnis wie Schwester, Bruder und Mutter. Und das ist eigentlich eine unerhörte Aussage. Und hier, dass im Hohenlied das nun auftaucht, diese Bezeichnung zeigt einfach, die wahre bräutliche Liebe, die hängt damit zusammen, dass wir Jesus wie auch eine Schwester werden oder Bruder oder Mutter, und zwar indem wir sein Wort hören, aufnehmen und bewahren. Also da gehört eine innerste Übereinstimmung dazu im Willen Gottes. Und in dem Moment werden wir nicht nur Braut, sondern Schwester, und Schwester und Braut, also da ist eine doppelt starke Beziehung. Die hängt mit dem Willen Gottes zusammen. Wir hatten ja auch Johannes 14 schon genannt, dass er Wohnung machen will, das sind die, die ihn lieb haben, die das Wort halten. Also das ist alles eine ganz enge Beziehung, dass man jetzt das Brautsein nicht abgehoben betrachtet, ach, was ist das schön und die Gefühle und wunderbar und was das Schönste, was passieren kann, ist, wenn Jesus sich einem naht. Nur, es reicht nicht aus. Da muss die Liebe, seinen Willen zu tun, dazukommen. Und dann sagt der Herr, Schwester, Bruder, Mutter. Dann ist die Verlässlichkeit der Beziehung gegeben, die das eigentliche Brautsein ausmacht. Und das ist immer eine, das weiß man von seiner eigenen Familie, wenn es eine richtige Familie ist, man hält zusammen, freuen uns hier immer an der Familienbeziehung der Iwens. Da ist jeder irgendwo mittendrin und dabei und man kann sich aufeinander verlassen. So meint es der Herr. Und dann betont hier unser Text ja noch etwas anderes. Da geht es dann weiter in Vers 12. Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Da ist dasselbe Bild ganz stark aufgenommen, dass hier ein verschlossener Garten für den Herrn ist, wo nicht jeder Zutritt hat, ein Brunnen, der nur für ihn fließt und da ist, und nicht, wo jetzt hier die Zäune verschwinden und jeder kann reinkommen. Dem Herrn ist es so wichtig, diesen verschlossenen Garten bei uns zu finden. Und das Besondere immer ist, hier auch beim Hohenlied, da geht's dann auch immer um die Früchte. Und die Früchte, die wachsen im Garten, denn da heißt es dann im selben Kapitel, steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, sagt die Braut, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Das heißt, der Garten ist für ihn da. Und da alles, was an Frucht wächst, das wächst für ihn. Und wir haben ja immer wieder so viel die Menschen im Blick, ich muss doch hier und dort und dort. Gar nicht unsere Sache. Wenn wir ein verschlossener Garten sind, dann heißt es hier, die Bilder wechseln ja dauernd im Hohenlied, dann heißt es hier im Vers 15, ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt. Auf einmal ist es nicht mehr der verschlossene Born, sondern da fließt was vom Libanon, Ströme lebendigen Wassers. Das geht von uns aus in dem Moment, wo wir verschlossener Garten sind, wo wir allein für Jesus da sind, wo wir seine Bedürfnisse stillen. Und dann segnet der Herr. Und wir werden, ohne dass wir etwas davon ahnen, zu einem Segen für Unzählige. Vor meinem Eintritt habe ich ja gedacht, ich werde Evangelistin. Das war für mich ganz klipp und klar. Und dann, als der Herr mich rief, hat er mich ja gerufen, anders als ich das gedacht hatte und mir gewünscht hatte. Er hat gesagt, bist du bereit, ein Weizenkorn zu werden? Und das heißt, als Weizenkorn verschwindet man in der Erde und ist nicht mehr zu sehen. Und wenn man dann auf einmal unter 100 Schwestern verschwindet und nicht mehr exponiert ist in seiner Individualität, oh weh, oh weh, oh weh. Aber zum Glück habe ich dieses Jahr vorbehaltlos gegeben. Aber ich habe mit Jesus abgemacht am Tag meiner Wegweihe, wo man dann das Kleid bekommt. Da habe ich gesagt, Jesus, also ich werde jetzt nicht mehr evangelisieren und keine Jugend mehr für dich retten. Aber ich mache mit dir ab, wenn ich im Himmel bin. Bitte zeig du mir all die Scharen, die du ohne mich gerettet hast und doch mit mir. Weizenkorn, sagt Jesus von seinem eigenen Weg, verspricht er viel Frucht. Eindeutig auf diesem Weg will er Frucht wachsen lassen, die viel mehr bedeutet als das, was wir immer vordergründig vor Augen haben. Und das habe ich also mit ihm abgemacht. Und zwischendurch hat er mir schon mal gesagt, guck doch hier mal und guck doch da mal. Da kriegt man doch einen Ahn, dass der Herr die Hingabe angenommen hat, weil er ja so barmherzig ist, einem auch mal ab und zu was zu zeigen. Aber die Hauptsache kommt dann im Himmel, darauf freue ich mich jetzt schon. Aber das hängt alles mit diesem Verschlossensein für Jesus zusammen. Das hängt mit dem innersten Weg der Braut zusammen. Und wenn man das Hohelied vom Anfang an liest, dann fängt es an, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Da heißt es, ach Herr Jesus, ich möchte dich näher erleben. Ich glaube, das kennen wir alle. diese Sehnsucht nach seiner persönlichen Liebe. Und man ahnt etwas, dass seine Liebe lieblicher ist als Wein. Wein ist immer alles Irdische. Irdische Freuden sind als Wein, also bildhaft hier auch steht für alle irdischen Freuden. Deine Liebe ist mehr wert. Aber da ist eine große Sehnsucht nach ihm selbst, nach dieser Nähe von ihm. Und nur einem solchen Offenbarungsmoment verdankt man, dass man dann überhaupt weitergeht. Sonst wäre man auch nicht auf diesen Weg gekommen. Jesus kommt dann irgendwann, und das ist auch seine Souveränität, wann er das tut, irgendwann kommt er nahe. Und dann ist man sozusagen verraten und verkauft. Man ist ihm ausgeliefert, weil man spürt, er ist es, was ich suche, und gibt nichts auf der Welt, was mich mehr befriedigen könnte. Jetzt großer Sprung, Kapitel 8, ist der Schluss. Da heißt es von der Braut: O, dass du mein Bruder wärest. Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen und niemand dürfte mich schelten. Die vollkommene Umkehrung. Jetzt geht's der Braut nicht darum, dass sie einen Kuss von ihm empfängt, sondern dass sie ihn küssen möchte. Vollkommene Umkehrung, wenn wir mit Jesus gehen, erzieht er uns ganz stetiglich dahin, dass wir auf einmal mehr und mehr nur noch ihn selbst, die Früchte nur für ihn, der Garten nur für ihn. Ihn möchte ich die Liebe schenken, die er so nötig braucht in einer Welt, die immer auch nur was von ihm haben will. Also es ist einfach die Umkehrung. Das ist die reine, selbstlose Liebe, zu der Jesus uns hinerziehen möchte. Das schafft er nicht am Anfang, das macht er dann ganz wachstümlich und liebevoll, wie nur er liebevoll sein kann. Aber er polt unser Herz darauf hin, nur du, Herr Jesus, nur du allein. Und wie es mir geht, das ist mir jetzt ganz gleich, aber du sollst Freude haben, du sollst geliebt werden. Und zum Schluss, das hat mich immer, es gibt ja immer Stolpersteine, ne? Also das Hohelied, dass das so abgeschlossen hat, wie es da abschließt, hat mich immer irgendwo gepiesackt. Da heißt der letzte Vers von diesem gewaltigen Bibelbuch, heißt es: Flieh, mein Freund, sei wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen. Das ist der Schlusspunkt. Ich habe es nicht verstanden, bis vor anderthalb Jahre oder 2 Jahre in meinen Ferien. Auf einmal dachte ich, ja, das ist ja ganz logisch und ganz klar. Wenn die Liebe der Braut sich so verwandelt hat, dass es ihr nur noch um ihn geht und nicht um sich selbst und die Gefühle, dann sagt sie zum Schluss, sie spürt, da ist etwas, er wird ja immer wieder als Hirsch und Gazelle, also als bildhaft beschrieben, weil er so scheu ist. Man kann Jesus ja schnell vertreiben, seine Gegenwart. Darin ist er ganz einem Hirsch oder Reh ähnlich. Und nun spürt die Braut, er wird verletzt, er wird betrübt und sie möchte, dass er das nicht erleben muss. Und dann sagt sie zum Schluss: Flieh, mein Freund, flieh, mein Freund. Ich halte dich nicht fest, was ja das Normale wäre, ne? Ich halte dich nicht fest. Nein, flieh, dass dir das nicht jetzt Schmerz bereitet. Wir nennen in unserer Schwesternschaft diese Art Liebe Trösterliebe. Und das ist eigentlich die tiefste Liebe zu Jesus, die es gibt. Und nun noch, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich, denn wenn ich mit dem Hohelied anfange, dann wird es immer etwas länger. Vielleicht nochmal Hohelied 8, da wird von der Braut auch wieder so ein Bild gebraucht, was genau dahin gehört, nur nicht ganz so romantisch ist. Da sagt die Braut: ich bin eine Mauer. Und dann im Vers 8, nee, das war Vers 10, und im Vers 8 geht es ihr auf einmal um die kleine Schwester. Eigentlich ging es immer nur um die Beziehung Bräutigam und Braut die ganze Zeit. Und die Töchter Jerusalems und alles, was drumherum ist, werden alle eingespannt für diese Beziehung. Im Kapitel 8 ist diese Liebe erreicht, dass sie auf einmal sich kümmert um die kleine Schwester, die noch nicht so reif ist wie sie selber. Das heißt, unser Augenmerk ist, dass alle hinwachsen zu dieser bräutlichen Liebe, denn der Bräutigam naht und sie sollen doch alle dahin kommen. Und da, unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste, was sollen wir mit unserer Schwester tun, wenn man um sie werben wird? Jetzt kommt's wieder. Ist sie eine Mauer, so wollen wir ein silbernes Bollwerk darauf bauen. Ist sie eine Tür, so wollen wir sie sichern mit Zedernbohlen. Hier ist gezeigt, ich sag's jetzt mal in Kürze, hier merkt man, warum hier Mauer, warum? Denn der Feind will übernehmen. Und darum muss die Braut geschützt sein. Und die Braut jetzt kümmert sich um die kleine Schwester und sieht, was fehlt ihr denn noch? Wenn sie eine Mauer ist, also man spürt, da wächst was auf, auch gegen den Feind, dann soll die Mauer noch größer gebaut werden mit silbernen Bollwerken. Wenn aber die kleine Schwester eine Tür ist, ist sie hochgefährdet. Und darum heißt es, so wollen wir sie sichern mit Zedernbohlen, damit der Feind nicht sie überrennt, damit sie uneinnehmbar für den Feind wird. Das ist so eine Offenbarung an dieser Stelle, dass die Braut sich kümmert um die anderen, die das noch nicht so erfasst haben und darum noch viel gefährdeter sind. Da wollen wir helfen, dass sie dahin wachsen, dass der Feind nicht sie einnehmen kann. Und nun noch mal zum Schluss geht's um den Schmuck der Braut. Denn der Schmuck gehört ja nun immer zu einer Braut dazu. Und es heißt ja, in Offenbarung 21, nochmal. Da heißt es ja von der heiligen Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dann wird dieses neue Jerusalem ja beschrieben. Wir lassen mal die schönen Edelsteine jetzt alle weg. Übrigens hatten wir unseren Mitbegründer, unserem Vater Riedinger, Anfang der Schwesternschaft, methodistischer Superintendent, der hat sich mit Vorliebe vor die Juweliergeschäfte gestellt und immer geguckt, welcher Stein ist da zu sehen und was steht hier in der Gottesstadt. Topas und Smaragd und Sardonyx und Beryl und also hochinteressant, dass das alles in Miniatur schon auf der Erde zu finden ist, was dann in großer Herrlichkeit sein wird. Aber da heißt es von der Stadt, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Das ist jetzt die Gottesstadt und zugleich wissen wir, geschmückte Braut für ihren Mann. Also jede Einzelne, der Jesus liebt, muss etwas von dieser Herrlichkeit an sich tragen. Und dass diese Tore hier Perlen sind, hat ja eine tiefe Bedeutung. Denn wir alle wissen ja, die echten Perlen, ne, wie die entstehen, aus einer Verletzung des Muscheltieres. Und das ist schmerzhaft. Und nur dadurch, dass diese Verletzung dann mit Perlmutt umgeben wird, wird es ja absorbiert und dann eine Kostbarkeit. So ist Jesus. Denn auch wenn wir verletzen ihn mit all unseren Sünden. Und er tut die Verletzung wunderbar in seiner Liebe verwandeln und umgeben und Perlen aus uns machen. Aber, jetzt kommt's wieder mit dem Aber, das ist genau dasselbe, was wir auch tun können und sollen. Denn der Herr weiß, wie viel Verletzungen wir selber erleben auf unserem Weg. Und da könnte man natürlich drüber jammern und man könnte dem Herrn Vorwürfe machen und man könnte bitter werden. Und er hat mir das so deutlich gemacht an dem Römer 8, 28 Wort, das er mir im letzten Jahr gegeben hat. Und das kann man leicht als ein billiges Trostwort missbrauchen. Aber wenn man es lebt, ist es was ganz Kostbares. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Braut sind, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das muss man buchstabieren. Und daran hat mir der Herr aufgeschlossen, also das liegt jetzt an dir, was du mit deinen Verletzungen machst, ob die Perlen werden oder ein ständiger Unruheherd, der dich ärgert, kaputt macht, irgendwo eine Wunde, wo vielleicht ein Trostpflaster drüber geklebt wird, aber was nicht heilt. Der Herr will, dass jede Verletzung, alles, was uns wehtut, mit ihm in Verbindung gebracht wird, zu einer Perle wird. Und so schmückt sich die Braut, die ihm entgegengeht. Mit allem, was ihr so durchs ganze Leben lang passiert, an oft auch Unrecht, an wirklichen Verletzungen. Ich meine jetzt nicht, dass man dauernd beleidigt ist wegen Kleinigkeiten, darum geht's nicht. Aber alles, was weh tut, soll zu einer Perle werden und so schmückt sich die Braut des Herrn. Und ja, vielleicht zum Abschluss zwei Worte dazu. Jesaja 54, da heißt es, Vers 11 und 12, du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen. So will der Herr umwandeln, alles, wo alle Wetter über uns gehen. Da soll eine Herrlichkeit draus werden, von der wir überhaupt keine Vorstellung haben. Und das andere Wort, da geht's nochmal direkt um die Braut, Psalm 45. Da heißt es ja, höre Tochter, siehe und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, den König verlangt nach deiner Schönheit. Denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Hier zeigt er, ich will der Erste und Einzige sein und Vaterhaus und alles, was gut und schön ist, muss untergeordnet sein, darf dich in keiner Weise bestimmen, denn er ist der Herr. Wir hatten gestern das Thema schon mal. Und dann heißt es, die Königstochter ist mit Perlen geschmückt. Sie ist mit goldenen Gewändern bekleidet. Man führt sie in gestickten Kleidern zum König. Also hier wird die Braut in ihrer Schönheit beschrieben. Von den Perlen war gerade schon die Rede, also einzigartige Perlenketten und Gewänder. Aber Gold. Gold heißt durchläutert, durch und durch echt, hochkarätig. Also, das muss geprüft werden. Jedes wahre Gold wird geprüft, dass die Schlacken rauskommen. Also, das sind die Erziehungswege des Herrn mit uns. Aber dann heißt es noch, man führt sie mit gestickten Kleidern zum König. Und diese gestickten Kleider haben es uns sehr angetan in unserer Schwesternschaft. Denn das sind nur die kleinen Nadelstiche jeden Tag. Ist das nicht eine tröstliche Angelegenheit? Die kleinen Nadelstiche jeden Tag, die können einen ungeheuren Wert bei uns einnehmen, wenn wir begreifen, was der Herr damit machen will, nämlich eine wunderschöne Stickerei. Wenn wir Brautschwesternfeier haben, dann werden wir ja eingesegnet mit Schleier und bekommen unseren Ring. Und da kommt das dann immer irgendwo durch, dass wir in diesem Bereiten jetzt stehen wollen, dieses Brautkleid, dass das ganz schön geschmückt wird, dass der Herr sich freuen kann, wenn wir dann mal droben ankommen bei ihm. Und wir haben das Vorrecht, jetzt so manche unserer alten Schwestern zu erleben, wo zwar äußerlich, da ist nicht mehr viel da und alles lässt nach und alles wird weniger und so weiter. Aber dieses Innere, der innere Schatz, das ist so etwas unglaublich Kostbares. Ich habe das Vorrecht, in demselben Haus zu wohnen wie unsere alten Schwestern. Dann erlebt man sie mit Rollator und so weiter. Und da ist ein Schatz, wo man immer schon ahnt, oh, der ganze Himmel, der wartet jetzt. Und ich denke, wir müssen uns das deutlich machen, dass der ganze Himmel auf uns wartet und sein ganzes Augenmerk auf jeden von uns gerichtet hat. Und im letzten Jahr hatte ich auch mal, wie wir alle, glaube ich, eine dunkle Stunde. Und da hat der Herr mal mich aufgerichtet in einer ganz drastischen Weise. Da dachte ich, man kommt ja in solche Tiefen und denkt, naja, also mit dir ist nichts. Und ich glaube, freuen kann ich mich nicht und andere vielleicht nicht, an mir zumindest. Und plötzlich kam es, der ganze Himmel freut sich auf mich. Ist das nicht wunderbar? Der ganze Himmel ist jetzt schon in Aufregung, weil die Stunde kommen wird, wo ich denn endlich bei Jesus bin. Da gibt's keine Enttäuschung mehr, da gibt's nichts, was irgend noch trüben könnte. Und Jesus hat gesagt, die Wohnung ist bereit. Er hat sie individuell bereits gestaltet. Johannes Abschiedsreden, ich glaube Johannes 14 wieder. Also alles ist bereit für uns. In einer Herrlichkeit, die wir uns nicht vorstellen können, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz überhaupt gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Vor einigen Jahren hatte ich einen Dienst in Halle. Und die lieben dort, ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee kamen, die dachten, eine arme Marienschwester muss mal besonders fürstlich untergebracht werden. Und ich kam in ein Hotel und ich bin gar nicht glücklich über Hotels, das ist nicht mein, ich bin glücklicher bei euch. Aber ich kam in ein Hotel und war vollkommen überwältigt, denn das war genau mein Geschmack. Ich kam in ein Zimmer mit Natursteinen und mit Schmiedeeisern und mit einem herrlichen Ausblick und mit einer schrägen Wand und mit Holzverkleidung und es war und Messing und ich dachte, das gibt's doch nicht, dass ein Hotelzimmer so aussehen kann. Also ich war ganz, ganz sprachlos, als ich da reinkam. Und dann der gute Bruder, der mich da reingeführt hatte, der hat das wahre Wort gesprochen. Der hat dann gesagt, und bei Jesus wird's dann alles mal golden. Und das war der schönste Kommentar, was ich kriegen konnte. Der Herr bereitet alles für seine Braut. Ach, öffne unsere Augen, dass wir sehen die Wahrheit und nicht immer nur, was hier auf Erden ist. Erleuchtete Augen des Herzens, die sich dann auch bereiten, wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Amen. Jetzt kommt noch ein Lied. Auch das noch zu einem Überfluss. Und wir sind also hier. kein Team und nichts Professionelles.
Team schon.
Team schon, ja. Aber kein Musikteam. Musst du jetzt sagen.
Ich arbeite mit einer Schwester zusammen, die eigentlich von Natur bescheiden, verschlossen ist und nicht so sehr stark, körperlich nicht sehr stark. Und eines Abends in der Druckerei hat sie mir trotzdem ein Lied anvertraut und ganz leise gesungen. Und das ist ein Lied, was eigentlich nur für sie ist und für Jesus in ihrer Kammer. Aber weil das Lied uns so kostbar war, haben wir ihr gefragt, dürfen wir das hier einmal singen? Aber Schwester Joella und ich sind wirklich kein Duett. Aber ihr werdet verstehen. Und das Lied baut auf drei Bibelworte und Schwester Joella hat diese eine, Hesekiel 16, erwähnt. Als ich an dir vorüberging, habe ich gesehen, dass die Zeit ist gekommen und dieses, ich breitete meinen Mantel über dich. Und der zweite Vers ist vom Hohelied 8, die Braut in der Wüste lehnt sich auf den Freund. Und der dritte ist vom 2. Korinther, die Kraft in den Schwachen mächtig ist. Es ist wirklich ihr ganzes geistliches und menschliches Sein zum Ausdruck gebracht. Und dann die Offenbarung zum Schluss. Die Braut in der Endzeit ist arm und schwach. Wir versuchen, und nach ein paar Verse werdet ihr auch, es ist ganz einfach, diesen Refrain mitsingen können.
Johannes ist dran, darum wird es klappen.
Immer zu zweit an meiner Seite geht der Bräutigam Jesus Hand in Hand durch das Land, immer mit dir vereint. Ich geh
ist arm und schwach, hat nur eine Klage.
Danke.